Ich lese uns aus 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 32. Dies aber gebiete ich euch. Ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammengekommen sind, Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele schwach und kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir in deinem Namen uns hier versammeln dürfen, dass wir unter dein Wort zusammenkommen dürfen. Und ich bitte dich, dass du Norbert Rose befähigst, uns dein Wort so auszulegen, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Gebrauche diese Stunde dazu und hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Amen.
Was ist los in den Versammlungen? Versammlung ist ja ein stehender Begriff für Paulus im Neuen Testament, immer dieser Begriff der Versammlung. Wir sind nicht einfach nur Gemeinde als eine Vereinigung von Menschen, die dasselbe meinen, glauben, denken, sondern wir sind die Versammlung derer, die zu Jesus gehören. Und da ist die Frage immer wieder, und das erleben wir an vielen Stellen, was ist eigentlich los in den Versammlungen an den verschiedenen Orten der Gemeinde? Wir kommen ja durchs Land, wir sehen Gemeinden, manchmal besuchen wir Gemeinden in Urlaubszeiten oder anderswo und kriegen das mit, wie unterschiedlich die Dinge sind und wie man manchmal das Gefühl hat, da liegt so eine bleierne Müdigkeit auf manchen Gemeinden und man kann das nur ganz schwer erkennen, woran das liegen kann. Versammlung der Gemeinde heißt, da sind immer diese vier Elemente vorhanden, die von Anfang an sehr deutlich benannt sind, nämlich da ist die Lehre der Apostel, da ist die Gemeinschaft, da ist Brotbrechen und da ist Gebet. Das macht eine Versammlung aus. Auch wenn wir es vielleicht nicht jeden Sonntag miteinander haben, jeden Sonntag Mahlfeier, in manchen Gemeinden ist das so, in anderen eher an anderer Stelle, aber diese vier Elemente gehören konstitutiv zu einer Versammlung der Gemeinde Jesu: Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und es heißt am Anfang der Apostelgeschichte, sie blieben aber beständig. Vorher heißt es, sie kamen jeden Tag zusammen im Tempel. Das ist hier nicht gemeint. Sie kamen nicht jeden Tag im Tempel zusammen, um Lehre der Apostel zu hören, Gemeinschaft zu pflegen, Brotbrechung. Das fand ja nicht im Tempel statt, sondern das fand in der Versammlung statt. Wie oft das tatsächlich passierte, können wir nicht genau sagen. Wahrscheinlich jeweils am ersten Tag der Woche. Dieser Begriff steht schon relativ früh, auch in der Apostelgeschichte. Im Milet etwa wird das betont, dass schon Apostelgeschichte 20 es üblich sei, dass am ersten Tag der Woche Brotbrechen ist. Mahlfeier am ersten Tag der Woche. In Korinth wird darauf hingewiesen, am ersten Tag der Woche soll jeder etwas zurücklegen für die Kollekte für Jerusalem, für die Geschwister in Jerusalem, auch das also am ersten Tag der Woche. Dieser Begriff hat also schon sehr früh auch diese besondere Bedeutung als der Tag des Herrn. Eben das, was wir als Sonntag kennen, dieser Tag ist etwas sehr Besonderes und wir sind sehr, sehr froh, dass er immer noch als der Versammlungstag des Herrn gilt. Es löst sich ja langsam auf, immer mehr. Manche möchten das ganz abschaffen in manchen europäischen Ländern. Das erleben wir auch. Ist da kaum ein Unterschied zu sehen zwischen Freitag, Samstag, Sonntag. Da läuft die Woche einfach so durch. Der erste Tag der Woche war der Tag des Brotbrechens, der Lehre, auch der Sammlung für die Armen. Und ganz am Anfang des 1. Korinther Kapitel 11 stand noch ein sehr, sehr deutliches Lob von Paulus. Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Da kann er sagen, das gilt noch, auch in Korinth. Ihr haltet die Lehre der Apostel fest und weicht davon nicht ab. Das war Vers 2 in Kapitel 11. Und dann kommt die ganz, ganz große Einschränkung in Vers 17 mit einer sehr deutlichen Schärfe. Dies aber muss ich befehlen. Darauf muss ich hinweisen, wäre viel zu schwach ausgedrückt. Das muss ich deutlich sagen, ich kann es nicht loben. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Das ist etwas ganz Merkwürdiges, dass man in der Gemeinde, in Versammlung zu seinem Schaden zusammenkommen kann. Es sollte ein Nutzen sein. Also mir fiel die Formulierung ein, die wir ja häufig gebrauchen, was bringt mir das? Ja, was nützt mir das? Was habe ich davon, wenn ich in der Gemeinde zusammenkomme mit vielen anderen, aber dass wir das zumindest sehen, die Gemeinde soll mir etwas bringen, dazu ist sie da, die Versammlung soll mir nützen. Es sollte uns eigentlich ganz tief entgegenkommen, weil wir ja immer fragen, was bringt mir das, wofür investiere ich meine Zeit, mein Geld, meine Kraft und warum gehe ich in die Gemeinde, was bringt mir das, was habe ich davon? Darf man so fragen? Ich glaube, man darf so fragen. Was habe ich davon, wenn ich in die Gemeinde gehe? Das ist nicht habgierig oder egoistisch, sondern das ist eine ganz, ganz vernünftige Frage, die man sich gelegentlich stellen darf, weil wir das immer tun. Bevor wir etwas anfangen, klären wir, ob wir davon tatsächlich auch einen Gewinn haben. Was bringt mir das, wenn ich Sonntag für Sonntag in einen Gottesdienst gehe, mittwochs in die Bibelstunde, zwischendurch noch in viele andere Kreise vielleicht? Was bringt mir das, wenn ich das 70, 80, 90 Jahre lang schon getan habe, wie es manche tun und gewohnt sind oder länger? Wenn wir einmal davon ausgehen, dass es nicht nur Gewohnheit ist oder Fantasielosigkeit, weil einem gerade nichts anderes einfällt. Das gibt es ja auch, dass man sagt, ich mache das schon immer, ich habe auch keine anderen Ideen und da sind die, die ich kenne und ich will auch gar keine anderen Menschen kennenlernen. Das wäre so meine Haltung, bei dem zu bleiben, was immer schon so war, wie es ist. Das mag ich auch ganz gerne eigentlich. Aber die Frage, was haben wir davon? Und wenn ich einen Nachbarn einladen möchte, würde zum Gottesdienst und er mich fragt, was bringt mir das? Was haben wir davon? Was nützt das? Was würde ich ihm antworten? Das war eine Frage, aus der heraus die Gemeinde in Willow Creek entstanden ist. Ein ganz banaler Anfang. Willow Creek kennen die meisten, diese riesengroße Gemeinde in Chicago, die auch verschiedene Wandlungen erlebt hat, manche schwierige Zeiten erlebt hat. Ich kann gar nicht genau sagen, wie es da heute ist, aber Willow Creek ist ja für uns ein Begriff geworden in den Jahrzehnten. Bill Heibels, der diese Gemeinde gegründet hat, der hat einmal in seiner kleinen alten Heimatgemeinde einen Freund eingeladen zum Gottesdienst und der Gottesdienst muss schrecklich gewesen sein. Die Orgel war jämmerlich, der Chor war schlimm, die Predigt war so, dass man nicht genau wusste, wo es hinführen sollte. Und nach diesem Gottesdienst wurde er von seinem Freund gefragt, was das eigentlich bringen soll. Warum tust du dir so etwas an, da Sonntag für Sonntag hinzugehen? Und Bill Heibels sagte, diese Frage hatte ich mir noch nie gestellt. Das gehörte zu meinem Programm, zu meinem Leben und selbstverständlich gingen wir dahin und fragten auch nicht, ob das was bringt, ob das irgendwie gut ist, ob das was nützt in meinem Leben oder man ging da einfach hin. Und er sagt selbst, ich konnte ihm darauf keine Antwort geben und mir wurde zum ersten Mal in meinem Leben bewusst, dass es reine Routine war, mehr nicht, reine Gewohnheit. Mir war noch nie der Gedanke gekommen zu fragen, warum ich in den Gottesdienst, also in die Versammlung gehe und was ich von einem Gottesdienst für mich und für andere erwarten kann. Pfarrer Klaus Vollmer hat das schon Jahre vorher gesagt. Ich habe viel von ihm gelernt, auch wenn es bei ihm Wandlungen gab, die auch nicht nur gut waren, aber immerhin, ich habe viel von ihm lernen dürfen. Er hat in einer Predigt einmal gesagt, wenn die Kirche die Leute am Sonntagmorgen aus dem Bett holen und von ihnen erwarten will, dass sie sonntags, vielleicht nicht nur einmal, sondern wiederholt, in einen Gottesdienst gehen und 2 Stunden ihres freien Sonntags opfern für diesen Gottesdienst, dann muss sich das lohnen. Dann muss man sagen können, warum sollten sie das tun? Und darüber muss die Kirche nachdenken, ob sie diesen Anspruch erfüllen kann, zu sagen, warum soll sich das lohnen, warum soll sich einer aufmachen und seinen freien Sonntag dafür hergeben? Darauf muss es irgendeine Antwort geben. Was nicht bedeutet, dass alles nach dem Geschmack der Leute gehen muss und wir uns anbiedern müssen, gar nicht uns anbiedern sollten mit dem, was andere gerne von uns hören möchten, sondern dass wir uns selbst noch einmal die Frage stellen, was haben wir zu sagen, was die Menschen sonst nirgends hören? Was haben wir ihnen zu geben, dass wir ihnen nicht etwas mitgeben, was andere ihnen auch schon geben? Also diese ganze Geschichte mit Natur und Öko und Frieden ist ja, da gibt es so viele wichtige Dinge, die man tun kann, nur das können andere auch. Aber das, was wir tun, was wir zu sagen haben als Versammlung, als Gemeinde Jesu, das nimmt uns niemand ab. Das macht keiner an unserer Stelle. Das können wir nicht vernachlässigen, weil wir meinen, es gäbe noch so vieles andere, was auch wichtig ist. Ja, es gibt vieles andere, was auch wichtig ist. Aber unsere Berufung, unsere Aufgabe nimmt uns keiner ab. Was haben wir zu bieten, was den Menschen nützt und was die Menschen unmittelbar auch betrifft? Wir haben etwas zu bieten, was eigentlich unglaublich ist. Was würden Sie sagen dazu? Was würden Sie antworten, warum sollte einer in die Versammlung kommen? Mir ist es in den letzten Jahren immer mehr bewusst geworden, in den vielen Jahren, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die in keiner Gemeinde sind und ich oft den Eindruck habe, was sind das für arme Menschen? Nicht alle, manche leben fröhlich und irgendwie auch so für sich dahin, aber manche, da kann man das deutlich sehen, wie viel Last in ihrem Leben ist und wie einsam und verlassen, wie perspektivlos, wie hoffnungslos manche in ihrem Leben sind. Und ich da manchmal sagen möchte, ihr braucht Gemeinde. Gemeinde ist auch so etwas wie, jetzt gebrauche ich einmal einen ganz anderen Begriff, so etwas wie Therapie. Gemeinde hat einen heilsamen Charakter, weil in der Gemeinde das heilsame Evangelium verkündigt wird. Was nicht heißt, dass wir alle so heilsam wären. Das wissen wir, dass es nicht so ist, sondern dass wir manchmal selber so angeschlagen sind, so vielleicht sogar so heillos aussehen, so bedürftig aussehen. Ja, wir sind hier richtig. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie so wenig ausstrahlen von diesem großen Heil, dass da mehr Last und Elend in Ihrem Leben ist, dann dürfen wir sagen, ja, da sind Sie hier richtig. Unter dem heilsamen Wort des Evangeliums in seiner Gegenwart. Andere würden sagen, die Gemeinde müsste mir fröhlicher aussehen, wenn ich das glauben sollte. Nee. Andere sollen sehen, dass Menschen in der Gemeinde Halt finden, Kraft finden, neu ermutigt werden, ihren Weg finden, Orientierung finden, das Leben ordnen, grundlegende Fragen klären, Heil finden für ihr Leben in eine neue Richtung kommt, Vergebung, Versöhnung. Es gibt so viele Dinge, die wir in der Gemeinde und nur in der Gemeinde erfahren, und das dürfen wir auch sagen. Mir ist es neu klar geworden in den Jahren, wie vieles wir in der Gemeinde an vorlaufender Therapie haben, an Heilung erleben, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, dass wir vielleicht schon Heil erfahren, bevor wir überhaupt die Störung, die Krankheit richtig wahrnehmen. Und das glaube ich. Das glaube ich, dass das in der Gemeinde, in der Versammlung geschehen kann, nicht weil wir so gut sind. Und meine Antwort auf die Frage, wenn mich jemand denn fragen würde, warum lohnt es sich, dann wäre meine Antwort immer eine ganz einfache. Nicht, weil wir so toll sind, weil wir so beeindruckend wären, weil wir so riesig wären, weil die Musik so toll ist. Wir haben vieles, was wir sagen können. Sondern weil Jesus sich an diese Gemeinde gebunden hat. Weil Jesus selber in unserer Mitte ist. Ob wir 500 sind oder 50 oder 5 oder 2 oder 3, spielt keine Rolle. Sondern da, wo wir im Namen Jesu zusammenkommen, da gilt das. Dass es in Gemeinden immer viele Menschen gibt, die auch mit ihren schweren Lasten da sind, äußerlich und innerlich, die durch große Tiefen gegangen sind, die schwere Lebenswege gehen, die mit ihrem eigenen Leben nicht zurechtkommen, das gilt immer auch. Dass andere da sind, die sehr stark sind im Glauben, in ihrem Leben, in ihrer Nachfolge Jesu, ist alles richtig und gut. Aber das Schwache und Starke in der Gemeinde immer auf Augenhöhe nebeneinander leben. Und Paulus sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, das Geringe und Schwache, das muss umso höher geachtet werden als das Starke. Das spielt im ersten Gründerbrief eine ganz große Rolle. Dass diese Spaltung gesehen wird und überwunden wird, dass da nicht die Starken und die Schwachen sind und die Schwachen gehen vollends unter und die Starken, die führen da ihre, gehen da ihre Wege, sondern dass die Schwachen in der Gemeinde wissen, hier sind wir herzlich willkommen. Hier dürfen wir sein, hier erleben wir die Gegenwart Jesu, weil er sich an die Gemeinde gebunden hat. Und dass manche trotz ihrer Lasten dann auch fröhlich ihren Weg gehen können. Auch das gibt es ja, dass man manchmal gar nicht weiß, wie viel Last da ist und erst im Gespräch, in der Begegnung merkt, das ist wirklich schwer, was manche da zu tragen haben und trotzdem singen sie und bekennen sie und glauben sie und gehen ihren Weg mit Jesus in der Gemeinde. Sie spielen das nicht, sondern sie halten sich daran fest und sie wissen sich getragen durch seine Gegenwart und durch seine Kraft. Weil sie in der Gemeinde, in der Verkündigung, in der Gemeinschaft, in der Seelsorge, in persönlichen Begegnungen die heilsame Gegenwart, die heilsame Lehre, das heilsame Wort Gottes erfahren und dann auch diese Heilung des eigenen Lebens erfahren, weil Jesus in der Gemeinde gegenwärtig ist. Das kann man natürlich nicht immer automatisch voraussetzen und wir wissen das, dass der Name Jesu, und das beklagen wir immer wieder, dass der Name Jesu in manchen Versammlungen kaum noch genannt wird, kaum noch auftaucht. Und ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Punkt ist, der auch manche Gemeinde sehr schwach werden lässt, sehr, sehr kraftlos werden lässt, wenn Jesus nicht mehr erkennbar gegenwärtig ist, im Bekenntnis und im Erleben und in seinem Namen, das heißt ja in der Verkündigung, sein Name nicht mehr genannt wird, nicht mehr vorkommt. Das, was er für uns und an uns getan hat und noch tun will, dann ist er möglicherweise nicht mehr gegenwärtig, wird nicht mehr erkannt. Dass wir da eine Positivliste haben, wenn wir fragen, was habe ich davon, was bringt mir das, immer sagen zu können, in meiner Gemeinde finde ich all das, was mein Leben im tiefsten Sinne ausmacht. Orientierung, Heil, Frieden, Segen Gottes, Leitung, Bewahrung Gottes und natürlich die Frage nach der Ewigkeit, nach der Klarheit, wo ich mit meinem Leben enden werde, dass ich ein Ziel vor Augen habe und mein Leben bekommt einen völlig neuen Charakter. In der Bibel gibt es verschiedene ganz kurze, aber sehr prägnante Formulierungen dafür, etwa bei Petrus, wenn er sagt, wir haben erkannt, dass du der Christus bist. Du hast Worte des ewigen Lebens oder die Formulierung, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig, heil werden, Erfüllung finden, als allein im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Er ist, und da haben wir einfach kein besseres Wort, keinen besseren Namen dafür, Er ist der Heiland. Also ihr dürft gerne Vorschläge machen an mich, wenn ihr einen besseren Begriff, einen besseren Namen habt, aber mir ist bisher noch nie einer begegnet, auch wenn es altmodisch klingt, aber dass er der Heiland meines Lebens ist, dass in ihm das Heil unseres Lebens ist. Wir haben das erkannt. Du bist der Christus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Paulus geht davon aus, dass das Zusammenkommen in der Gemeinde einen heilsamen Nutzen hat, Nutzen haben muss. Dass es aber auch unter Umständen das Gegenteil geben kann. Und das sagt er in diesem Vers: Ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Dass das Zusammenkommen einen Nutzen hat, liegt ja nicht an unserer Gestaltung, dass wir einen Raum haben, dass wir freundlich gucken, dass wir eine schöne Gestaltung haben mit Klavier und Orgel und Chor und Musik und was alles dazu gehabt, dass wir formvollendete Formulierungen manchmal finden für das, was wir vermitteln wollen. Aber das alles ist nicht das Entscheidende. Ich habe schon in Predigten ein Gestammel gehört, auch schon von mir gegeben, habe aber auch schon erlebt, dass hinter manch einem Gestammel, manchmal von sehr laienhaften Brüdern, die Predigten gehalten haben, eine ganz, ganz große Klarheit ausging, die mich beeindruckt hat. Das ist das Geheimnis von Gemeinde, dass er gegenwärtig ist und dass da ein Nutzen entsteht. Nicht die schöne Musik, nicht die Qualität des Gesangs, so schön das auch ist und uns das auch selbst ermutigt, nicht was beeindruckend ist, sondern dass wir dem begegnen, der sich an die Gemeinde in seinem Wort, in seinem Geist gebunden hat. Zurechtbringt, tröstet, ermahnt, aufrichtet und vieles andere mehr. Und eine Gemeinde, die das weiß und die damit rechnet, dass im Gottesdienst, in der Versammlung etwas geschehen kann, dass der Schöpfer, der ja in Jesus auch gegenwärtig ist, in seiner Gemeinde, in unserem Leben etwas tun und verändern möchte, der verhält sich anders als eine Gemeinde, die nur noch nach Gewohnheit zusammenkommt. Eine Gemeinde, die damit rechnet, dass etwas geschieht. An mir selber, an anderen, dass ich andere mitnehmen darf, dass ich auch die Beladenen mitnehmen darf. Manche fragen ja sogar, wenn sie mit ihrer Last kommen, mit ihrer Schuld kommen, soll oder darf ich überhaupt in die Gemeinde kommen? Und manche sogar noch einen Schritt weitergehen und manchmal fragen, so jemand wie der da oder wie die da, dürfen die auch in ihre Gemeinde kommen? Mit ihrem Leben, mit ihrer Last, mit ihrer Schuld, mit ihrem verkehrten Leben, es gibt es ja, ein verkehrtes Leben, das wir nur schwer aushalten können. Und wir sagen dürfen, wenn nicht in die Gemeinde, wohin denn dann? Wer sollte einen Menschen in seinem Irrenweg noch erreichen, wenn nicht Jesus durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort? Ja, das ist schwer auszuhalten. Manchmal ist es schwer auszuhalten, aber dafür ist Gemeinde da. Dafür ist Gemeinde Jesu auch da. Da gehören die hin, die schwer beladen sind mit ihrem eigenen Leben, wie das immer auch aussehen mag. Wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's. Also offensichtlich hat Paulus ein Gerücht gehört von den Korinthern über die Korinther und kommt zu dem Ergebnis, zu der Erkenntnis, ja, wenn ich mir euch ansehe, dann muss ich sagen, wahrscheinlich stimmt das. Wahrscheinlich sind da Dinge unter euch, die nicht in Ordnung sind, Spaltungen verursachen. Und diese Spaltungen sind nur die Symptome, sind nicht die eigentlichen Ursachen. Paulus sagt nicht, ihr müsst die Spaltung überwinden. Paulus sagt nicht, Spaltung soll nicht sein und Streit soll auch nicht sein, also reißt euch zusammen und macht einen besseren Eindruck, sondern Paulus will an die Ursachen gehen, um die Spaltung zu überwinden. Wir neigen eher dazu zu sagen, wir wollen das lieber unter den Teppich kehren, wir wollen darüber schweigen, wir wollen, dass möglichst niemand darüber etwas erfährt, dass wir einen guten Eindruck weiterhin machen. Wir verstehen das, wie diese inneren Prozesse ablaufen. Wir wollen die Gemeinde nicht beschmutzen, nicht beschädigen, sondern wir möchten gerne, dass alles wirklich auch nach der Gegenwart Jesu aussieht und man diesen Eindruck hat. aber trotzdem die Ursachen nicht zu übersehen, wenn Spaltungen da sind, woher das kommt, weil sonst der Streit nur im Untergrund verschwindet. Und das kennen wir aus vielen Beziehungen. Nichts ist so schlimm und so unbewältigbar wie ein Streit, wie Konflikte, der unterm Teppich einfach weiter schwelt. Und manchmal plötzlich hochkommt und manchmal plötzlich kommt das Spitzen, wo man sich fragt, was war jetzt das? Und das zu sehen, dass Spaltungen nach Ursachen fragen lassen und dass wir das überwinden sollen und dürfen und auch müssen. Die Gemeinschaft darf nicht leiden. Und wenn wir von Gemeinschaft reden im biblischen Sinn, dann meinen wir nicht, dass wir eine schöne Gemeinschaft haben, dass es nett ist in der Gemeinde, sondern Gemeinschaft, das ist die Koinonia, die Verbindung nicht nur der Gemeinde untereinander, sondern die Verbindung der Gemeinde und Jesus ist mitten unter ihnen. Das ist die eigentliche Koinonia, die Gemeinschaft. Ob die Gemeinschaft jetzt irgendwie schön ist mit Kaffee und Kuchen und allem, was man sich dazu noch vorstellen kann, das mag auch ganz nett sein. Aber das Entscheidende ist auf einer ganz tiefen geistlichen Ebene, dass wir sagen können, hier ist Jesus gegenwärtig und wir erleben seine Wirkungen, sein Handeln, sein Reden, sein Segnen, sein Zurechtbringen, seine Hilfe, seine Kraft und vieles mehr. Alles, was da in seinem Wort verheißen ist. Und man muss kein großer Charismatiker sein dafür, um das zu verstehen und zu erleben oder auch mit zu forcieren, dafür zu sorgen, dass es geschehen kann. Es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden, damit sich die Spreu vom Weizen trennt, das Echte vom Unechten unterschieden wird. Ich glaube tatsächlich, dass man echtes Christsein leicht erkennt, dass man auch ein Spiel leicht durchschaut, vielleicht nicht immer, aber ich habe solche Geschwister kennengelernt, wo ich den Eindruck hatte, da ist auf Anhieb solch ein großes Vertrauen da, dass man weiß, das ist Christsein. Ich kann mich daran erinnern, vor Jahren, das ist auch schon, ich weiß nicht, 35 Jahre her, wir waren auf dem Weg in die Schweiz, wir hatten eine Autopanne und wir mussten in die Werkstatt und in der Werkstatt stand der Meister vor mir, hat mich gut bedient, hat dann auch das Problem gelöst und als ich das Auto dann wieder abholte, da habe ich dann zu ihm gesagt, ich muss Sie etwas fragen, weil mich das so tief beeindruckt hat. Sind Sie gläubig? Ja, sagt er, gläubig, ich bin Alleinprediger in der Landeskirche. Ich habe gesagt, das strahlen Sie aus, dass er etwas an Ihnen ist, in Ihnen ist, das auf Anhieb sichtbar wird, zumindest für einen, der ein wenig vielleicht ein Empfinden dafür hat, aber wie schön das ist, dass es solche Menschen gibt. Ich will das nicht von jedem verlangen, ich will auch nicht sagen, so einer wäre ich oder bin ich, aber das wäre ein Wunsch, ein Ziel, ein Gebet, lass uns solche Menschen sein, die solch eine Ausstrahlung haben, dass andere merken, da ist etwas, was man so bei Vereinen in irgendwelchen Umgebungen nicht findet. Das Echte vom Unechten unterschieden wird. Nicht um das Unechte zu verdammen, zu verurteilen, sondern zu fragen, warum ist da immer noch so viel, was nicht echt ist, was keinen Bestand hat? Was müssten wir noch tun? Wo können wir noch helfen, dass aus etwas Unklarem, Unechten am Ende etwas Echtes werden kann? Das wäre das Ziel, das Offenbarwerden nicht als Trennung, sondern als eine Erkenntnis, damit das Ziel klarer wird, dass niemand das Gesicht verliert, dass niemand irgendwie zum Verlierer wird, sondern dass wir uns selber erziehen, dass wir uns selber helfen und dass wir uns auch gegenseitig mit Sanftmut zurechtweisen, zurechtbringen und uns helfen, dass wir auf einen guten Weg kommen. Paideo steht hier, also das Erziehen, nicht so sehr das Beschimpfen, Verurteilen, sondern der Erzieher, der da eine ganz große Bedeutung hat. Und ich glaube auch, dass es eine ganz besondere Gabe ist, die manchmal sehr wichtig sein kann, die nicht selbstverständlich ist, dass es Menschen gibt, die diese Gabe haben, zurechtzubringen, sanftmütig auch ganz schwierige Dinge auszusprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann, aber ich kenne solche Menschen, die ganz schwere Dinge einem anderen ins Gesicht sagen können, ohne dass der andere sein Gesicht verliert, sondern versteht und vertraut, dass er gemeint ist und dass es ihm zum Segen werden darf. Ein Pädagoge ist jemand, der die Kinder sanftmütig auf einem guten Weg leitet und auf einen guten Weg bringt. Das ist die besondere Gabe, dass Gemeinden nicht in heillosem Streit versinken, die Spaltungen immer größer werden, immer mehr verhärten. Paulus nennt dann auch die Ursache und sagt, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man dann nicht das Abendmahl des Herrn. Sie halten schon das Abendmahl am ersten Tag der Woche offensichtlich, ganz regelmäßig, aber nicht in der Weise, wie es geschehen soll, sondern sie haben irgendwelche andere Formen gefunden. Paulus erinnert daran, dass die Mahlfeier die dichteste Form ist, in der wir Jesus begegnen. Da sind wir direkt, wir könnten sagen, vor seinem Thron, unter seinem Kreuz, unter Blut und Leib Christi. Da ist das Opfer Jesu für uns präsent und wirksam in einer besonderen Weise. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man dann nicht das Abendmahl des Herrn, sondern ihr haltet da eine Routineveranstaltung, die nicht mehr das Übliche, das Ursprüngliche enthält. Brot und Wein bedeutet immer Leib und Blut Christi. Und wir verstehen das nicht im wörtlichen Sinn, dass wir Leib und Blut Christi in uns aufnehmen, aber dass es eine ganz große symbolhafte Bedeutung hat, dass er durch Brot und Wein in uns gegenwärtig ist, so wie wir Brot und Wein aufnehmen, zu uns nehmen. Und wenn man weiß, wie das geht, dann könnte man das bis in die letzte Haarspitze feststellen, wann und wo wir Brot und Wein zu uns genommen haben, weil das bis in die letzte Zelle unseres Leibes hineingeht. Das ist meine Vorstellung, wenn wir im Abendmahl sind, dass unsere gesamte Existenz durchdringt, uns erfüllt, uns verändert, uns hineinnimmt in die Gemeinschaft mit unserem Herrn und er so mit uns eins wird. Und wir immer auch sagen dürfen, nicht wir suchen seine Gegenwart, sondern er sucht unsere Gegenwart. Er will unbedingt diese Gemeinschaft mit uns. Das ist kein freundliches Entgegenkommen, sondern das ist entschlossener Wille Jesu. Er will mit uns eins werden. Es war immer derselbe Herr und Gott, der sich aufgemacht hat zu uns, der sich erniedrigt hat, der sich hingegeben hat, der sich selbst geopfert hat, uns gesucht hat, bis er uns gefunden hat und uns an seinem Tisch haben will, nicht nur, wenn wir heute Abend miteinander das Mahl halten, sondern das ist ja zum einen eine Erinnerung an das, was er für uns getan hat und zugleich eine Erinnerung an das Zukünftige, nämlich, dass wir zum großen Hochzeitsmahl eingeladen sind, dass wir uns noch nicht einmal richtig vorstellen können, was es für uns bedeutet. Aber das Bild vor Augen zu haben, wir werden einmal an seinem Tisch sein und das miteinander feiern. Und das macht Paulus so fassungslos, wenn er jetzt von den Korinthern hört, ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken und er sagt, das ist unwürdig. Das ist nicht mehr das Mahl des Herrn. Das sind die Reichen, die Starken, die es leisten können, die bringen schon ihr Mahl mit, die essen sich satt, die feiern das, vielleicht sogar in einer geistlichen Vorstellung. Und die anderen kommen dann irgendwann dazu, die nichts haben und dürfen ihr Brot und ihren Schluck Wein noch nehmen. Und Paulus sagt, das ist undenkbar. Sie werden schuldig am Leib und Blut des Herrn. Ich habe mich lange Zeit gefragt, ist denn das wirklich so schlimm, dass da manche in der Gemeinde ihre eigene Form haben, wie sie miteinander das Mahl teilen? Aber Paulus sagt das sehr deutlich, das ist wirklich dramatisch. Das ist wirklich schlimm, nicht weil da nur Spaltungen entstehen in der Gemeinde, sondern hinter diesen Formulierungen von Paulus vermute ich, dass da eine ganz, ganz alte Geschichte steht aus dem Alten Testament, die wir wirklich zu beachten haben. In 1. Samuel 2 von Vers 12 an heißt es: Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf. Und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. Sie taten, so taten sie alle in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten. Sonderbare Formulierung. Ich habe das schon mal so genannt. Das erste Barbecue der Bibel. Wir mögen kein gekochtes Fleisch. Wir wollen es gegrillt. Genau das ist es. Genau das ist es tatsächlich. So banal, so armselig hat sich das hier gezeigt. Der Priester möchte Fleisch zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von ihm nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm, du sollst mir es jetzt geben. Wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. 1. Samuel 2 nachzulesen. Und dazu kam noch, dass die Söhne Elis, die ja Priester waren, Verhältnisse mit den Frauen eingegangen waren, die an der Tür zum Heiligtum dienten. Eine ganz frühe Form von Tempelprostitution. Auch das gab es sehr, sehr früh schon in seinem Volk Israel. Und dass das nicht einfach so durchgeht und sagt, naja, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein, sondern dass die Bibel das deutlich macht, das ist dramatisch. Dieser Verfall schon so früh in der Geschichte Israels, und das führt zu einem Gericht über das Haus Elis. Und dieses Gericht hat es wirklich in sich. Nicht nur, dass seine Söhne früh eines gewaltsamen Todes sterben, dass sie sich selber das Genick bricht vor der Stiftshütte, weil er vom Stuhl fällt und das als Gericht über sich erleben muss, sondern das Gericht über das Haus Eli besagt, dass bis in Ewigkeit, immer da, heißt es im Luthertext, niemand unter seinen Nachkommen alt werden wird, sondern alle einen gewaltsamen Tod sterben werden, alle männlichen Nachkommen eines gewaltsamen Todes sterben werden. Sie werden zwar noch Kinder haben, es wird also eine Sukzession in der Fortpflanzung geben, in der Genealogie, aber sie werden alle jung sterben. Denn alle jung sterben. Keiner wird alt werden, heißt es hier. Warum? Weil sie meine Schlachtopfer und Speisopfer mit Füßen treten, die ich für meine Wohnung geboten habe. Und dasselbe ist die Dramatik mit der Mahlfeier in Korinth. Sie treten mein Opfer, mein Leib und mein Blut mit Füßen. Das muss man gar nicht wörtlich noch einmal zitieren und erwähnen, aber dass dieser Gedanke dahinter steht, sie werden schuldig am Leib Christi. Die Betonung heißt nicht, sie werden schuldig am Leib Christi, sondern sie werden schuldig am Leib Christi. Und da müsste jeder aufwachen, schuldig zu werden am Leib Christi, an Blut und Leib des Herrn. Der Hebräerbrief ergänzt das noch einmal sehr deutlich, Kapitel 10, Vers 29, folgende: Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde, und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dieses Gericht zieht sich tatsächlich durch die Geschichte hindurch. Wir kennen einen sehr gut, der auch noch unter diesem Gericht steht, der auch eines extrem gewaltsamen Todes gestorben ist. Das war Johannes der Täufer. Nachkomme Abijas, Abjatas und damit Nachkomme Elis. Auch Johannes der Täufer scheint noch immer unter diesem Gericht zu stehen, obwohl er solch eine besondere Berufung hat. Eine besondere Beauftragung, eine Ausnahme ist sein Vater Zacharias. Der musste kinderlos sein über viele Jahrzehnte, aber ist tatsächlich alt und hochbetagt gewesen. Aber es gilt, immer da sollen alle männlichen Nachkommen eines frühen Todes sterben. Und dann vielleicht verstehen wir die Dramatik, um die es Paulus geht, wenn es um die Mahlfeier des Herrn geht. Wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Da sind die Spaltungen mit ihren Ursachen. Und ich muss jetzt zugleich etwas ganz Wichtiges sagen, weil wir ja nachher miteinander auch die Mahlfeier haben und weil es meistens die Falschen sind, die sich angesprochen fühlen mit diesen Formulierungen, wer nun unwürdig von diesem Brot isst und von diesem Blut trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Ich habe viele kennengelernt, die ein sehr, sehr schweres Gewissen hatten und die sofort sagen würden, wenn hier einer unwürdig ist, dann bin ich's. Das ist im Deutschen so schwer zu unterscheiden, dass es Adjektive und Adverben gibt. Ja, da hatte ich schon meine Probleme mit diesen Formulierungen. Ein Adjektiv ist, so bist du halt. Ja, wenn ich einem Menschen sage, du bist einfach so, du bist unwürdig von A bis Z. Das ist ein Adjektiv, das beschreibt eine Person. Ein Adverb beschreibt etwas anderes. Das Adverb gehört zu einem Verb, zu einem Tätigkeitswort. Das, was du tust und wie du tust, das ist unwürdig. Und wenn wir gefragt werden würden, bist du würdig zu kommen, dann können wir nur sagen, ich bin würdig gemacht durch den, der mich würdig gemacht hat. Und darum darf ich kommen. Natürlich bin ich unwürdig, aber trotzdem darf ich kommen. Die Frage ist eine andere. Wie halten wir es mit der Mahlfeier des Herrn? Wie gehen wir um mit diesem Opfer? Wie halten wir es? Wie reden wir davon? Wie achten wir es? Nicht als eine Bedrohung. Paulus will ja was ganz anderes. Paulus will uns ja deutlich machen, was das für ein Vorrecht ist, dass wir so zusammenkommen dürfen, in seiner Gegenwart ihn aufnehmen dürfen, in uns lebendig, er gegenwärtig sein will und wir in ihm und mit ihm und er in uns lebendig sein möchte. Paulus will also nicht drohen und sagen, ihr macht da alles verkehrt, sondern er will dahin führen, was uns verheißen ist. Warum dieses Mahl so eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Bin ich würdig, zum Abendmahl zu gehen? Manche werden sagen, da ist so viel Last, so viel Schuld, so viel Elend in meinem Leben, weil ich es einfach nicht hinkriege, weil ich zu schwach bin, weil da so viele Dinge sind. Da würde Paulus vermutlich sagen, dann komm. Komm unter das Kreuz. Geh unter die Gnade, wir haben da schöne Lieder, schöne Formulierungen und nimm diese Vergebung Jesu an. Die Frage ist, wie halten wir es mit diesem Opfer? Dass wir wissen, was das für eine Bedeutung für unser Leben und für unser Heil hat, dass wir so in der Versammlung zusammenkommen dürfen und das Mahl miteinander halten. Ich bin würdig gemacht, zum Mahl des Herrn zu kommen. Es ist kein Mahl zur Sündenvergebung. Dass wir sagen, da bin ich schuldig geworden, jetzt gehe ich zum Mahl des Herrn, dann ist alles wieder gut. Das wäre ein magisches Verständnis. Sondern weil ich weiß, ich lebe in der Gnade, ich lebe unter der Vergebung, darum darf ich kommen und darf mich freuen und darf singen und darf ihm die Ehre geben, weil ich so gut habe bei ihm. Und dieser schwere Nachsatz, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Manche schwächen das ein wenig ab und sagen, naja, da ist die geistliche Schwachheit gemeint. Da ist eine Gemeinde geistlich eingeschlafen. Ja klar, man kann das so auch verstehen, wenn man unbedingt will. Aber der Begriff entschlafen meint bei Paulus nicht, die sind so ein bisschen schläfig geworden, müde geworden. Sondern Paulus meint, die sind wirklich tot. Ja, das Gericht des Herrn, wenn wir uns nicht selber richten, nicht selber erziehen, nicht selber prüfen. Und dieses Wort der Prüfung meint tatsächlich so, wie man die Echtheit einer Münze prüft. Ob sie wirklich aus Gold ist. Wir haben da auch so manche Münzen, manchmal so in unseren verschiedenen Dosen und was man da so an Sammelbüchsen hat, da sind dann so schöne Münzen und man denkt sich immer, oh, ob das wohl Gold ist und am Ende ist doch Messing oder irgend sowas. Zu prüfen, ist das echt in meinem Leben? Prüfet euch selbst, ob das echt ist in deinem Leben. Nicht mit dem Ziel, und dann bleib weg, sondern und dann komm. Und dann komm und freue dich, dass du eingeladen bist, wenn du dein Leben in Ordnung gebracht hast. Wenn du weißt, ich habe Vergebung, ich habe das ausgesprochen, ich habe bekannt, ich habe Dinge geordnet, ich habe die Gewissheit, dass, soweit ich dafür zuständig bin, alles in guter Ordnung ist und ich so auch kommen darf. Und dann, damit er kommen kann, bis zur Ankunft des Herrn, heißt es ja, und auch da könnten wir sagen, ja, bis er dann kommt und sein Reich aufrichtet, das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, aber das ist nicht das Einzige, sondern dass er kommt und gegenwärtig ist in der Versammlung und sein gutes Werk an uns tut. Dass wir es erleben, Jesus ist da, Jesus ist in der Mitte, Jesus ist gegenwärtig und tut das, was nur er an uns tun kann. Und wir tun das, was wir tun können. Wir prüfen uns, wir ordnen unser Leben, wir stellen uns unter das Kreuz, wir bitten um Vergebung, wir klären auch unsere Beziehungen und dann kommen wir miteinander zum Mahl des Herrn und bitten ihn, dass er kommt und unter uns und an uns sein gutes Werk tut, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das, was wir sehr wünschen und von ihm erbitten. Wir beten miteinander. Herr Jesus, dafür wollen wir dir ganz herzlich danken, dass das eine Einladung ist, die auch uns an diesem Abend gilt. Dass wir uns prüfen dürfen, dass wir ordnen dürfen, dass wir unter deinem Kreuz vor dir alles aussprechen dürfen, vielleicht noch manches klären müssen, aber dass wir wissen, wir sind so sehr auf dein Handeln, auf deine Gnade und Vergebung angewiesen. Wir sind allesamt unwürdig, um vor dir zu stehen. Aber du hast uns würdig gemacht durch dein Blut am Kreuz. Du hast uns vergeben durch dein Sterben, durch deine Hingabe. Wir dürfen sagen, dass wir geheiligt sind durch dich. Und so dürfen wir kommen und dürfen das auch wirklich von ganzem Herzen erleben und miteinander feiern. Deinen Namen groß machen und dich ehren und dich rühmen und preisen über all dem, was du in unserem Leben getan hast und noch tun willst. Dass du wirksam sein möchtest, gegenwärtig und zu uns kommst in unser kleines Leben hinein. Und das erbitten wir für uns, die wir hier sind, auch an diesem Abend und auch in diesen Tagen, in denen wir miteinander auf dich hören. Wir geben dir alle Ehre. Amen.